NDR Info. Echo des Tages.
Gerd Schinkel begrüßt Sie zur aktuellen halben Stunde unter anderem mit diesen Themen. Das Bahngroßprojekt Stuttgart 21 kann gebaut werden. Das Ergebnis der Volksabstimmung bindet die grün-rote Koalitionsregierung in Baden-Württemberg. Hierzu auch unser Kommentar. Der Transport der mit hochradioaktivem Abfall gefüllten Castor-Behälter steht mit Tiefladern im Wendland vor seiner letzten Etappe. Im Zusammenhang mit der Möllemann-Spendenaffäre scheitert die FDP auch in zweiter Instanz mit ihrer Klage gegen eine Strafzahlung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Und erster Tag der Parlamentswahlen in Ägypten. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Stuttgart 21, das Bahngroßprojekt mit unterirdischem Durchgangsbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, scheitert nicht am Votum der Bevölkerung. Das Ergebnis der gestrigen Volksbefragung ist eine dicke Kröte, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen nun schlucken muss und offenbar auch will. Er hatte sich vor der Abstimmung klar festgelegt, dass er gewillt sei, sich den Regeln der Demokratie zu unterwerfen und damit auch das Projekt umzusetzen, sollte dies der Wille der Mehrheit sein. Stuttgart am Tag danach, Anouk Nütgen berichtet.
Mit ernsten Mienen traten der Ministerpräsident und sein Stellvertreter am Vormittag vor die Journalisten. Augenringe suchte man bei beiden aber vergebens. Ministerpräsident Winfried Kretschmann verriet:
Ich habe erstaunlich gut geschlafen, weil gestern ein guter Tag für die Demokratie war.
Mehr als 48% der Stimmberechtigten waren gestern zur Volksabstimmung gegangen. Das Demokratieexperiment war damit durchaus erfolgreich. Das Ergebnis, ja zum Weiterbauen bei Stuttgart 21, hätten sich die Grünen in der Landesregierung anders gewünscht. Aber Ministerpräsident Kretschmann lässt keinen Zweifel.
Was die grüne Seite betrifft, wir werden jetzt umschalten von ablehnend kritisch zu konstruktiv kritisch. Es werden natürlich immer Probleme auftauchen bei solch einem großen Projekt, das ist klar. Aber die werden wir dann lösungsorientiert angehen.
Ein solches Problem könnten die Baukosten sein. Die grün-rote Landesregierung hat schon im Koalitionsvertrag festgehalten, sollten die Kosten für Stuttgart 21 über die festgelegte Grenze von 4,5 Milliarden Euro steigen, dann soll Baden-Württemberg nicht mehr Geld in das Projekt stecken als bislang zugesagt. Auch daran lässt Ministerpräsident Kretschmann keinen Zweifel.
Darüber werden wir mit der Bahn noch mal zu reden haben. Sie ist Bauherr und muss die Kosten, wenn sie diesen Deckel übersteigen, übernehmen.
Grundweg zufrieden mit dem Ausgang der Volksabstimmung ist der rote Teil der baden-württembergischen Landesregierung mit Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid an der Spitze.
Dass es uns gelungen ist, nach der Vorgeschichte der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 jetzt mit einer Volksabstimmung ein Votum für den Weiterbau dieses Projekts zu erreichen, ist ein starkes Signal auch für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und Deutschland. Es zeigt an, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur in diesem Land erreichen können und eine breite Bürgerbeteiligung damit verknüpfen können.
Bündnissprecherin Brigitte Dahlbender hat bereits angekündigt:
Wir werden jetzt das Projekt weiterhin kritisch begleiten. Diese Abstimmung sagt ja nicht, dass die guten Gründe gegen dieses Projekt nicht mehr richtig wären. Aber es wird sich sicherlich verändern.
Am Abend werden die Stuttgart 21-Gegner auf jeden Fall noch einmal vor dem Hauptbahnhof in Stuttgart demonstrieren. So wie sie es in den vergangenen beiden Jahren an jedem Montag gemacht haben.
In Berlin demonstrierte Bahnchef Grube Erleichterung über das Votum der Minderheit der baden-württembergischen Wahlberechtigten. Denn die Wahlbeteiligung lag nur bei 48,3%. Doch sie reicht aus, um der Stimmenmehrheit Bindungswirkung zu geben. Mit ihrer Ablehnung des Ausstiegs aus dem Bahnprojekt hat sie nun den Weiterbau des Tiefbahnhofs, die Streckenverlegung für die Schnellbahntrasse nach Ulm, möglich gemacht. Gleichzeitig mahnt der Bahnvorstand die grün-rote Landesregierung zur konstruktiven Unterstützung des Projekts. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Friede, Freude, Bahnhof. Das war heute das Motto in Berlin. Klar, auch die Bahn freut sich, dass gestern die Gegner von Stuttgart 21 überholt wurden. Denn
es werden Arbeitsplätze erhalten und es werden neue geschaffen,
erklärte Bahnchef Grube. Das Ergebnis sei gut, auch für ganz Deutschland. Aber Respekt gab es auch für die Gegner von Stuttgart 21. Die Bahn will weiter mit allen im Gespräch bleiben.
Der Dialog ist auf keinen Fall mit dem gestrigen Tag beendet. Ganz im Gegenteil.
Bundespolitisch gab es am Tag 1 nach dem Volksentscheid vor allem aus Richtung Union Applaus. Bundeskanzlerin Merkel freut sich über das Ergebnis und die hohe Wahlbeteiligung. Und das ist eine Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, sagten Unionsfraktionschef Kauder und Bundesverkehrsminister Ramsauer. CDU-Generalsekretär Gröhe ergänzte:
Es hat sich einmal mehr gezeigt, lautstarke Aktivisten sind noch lange nicht die Sprecher der Bevölkerung.
Zugleich findet es die Bundesregierung aber kritisch, dass eine Bürgerbeteiligung erst am Ende einer jahrelangen Projektplanung stand. Ihr Ziel für die Zukunft: eine Bürgerbeteiligung gleich zu Beginn. Ein passendes Gesetz sei auch schon in Arbeit, erklärte Regierungssprecher Seibert.
Es gibt tatsächlich Planungen ja in der Bundesregierung, wie man das organisieren kann, wie man die Sorgen betroffener Bürger frühzeitig aufgreifen kann, wie man aber auch gleichzeitig den Unternehmen für solche Großprojekte Planungssicherheit geben kann, für ihre Investitionen.
Mehrere SPD-Länderchefs und auch Grünen-Chefin Roth forderten sogar: Nun bitte Volksentscheide auch auf Bundesebene.
Das war ein Beispiel für eine aktive, lebendige Demokratie. Also weiter so mit mehr Verankerung von Möglichkeiten der direkten Demokratie auf allen Ebenen, in allen Bundesländern, auf Bundesebene und auf europäischer Ebene.
Auf einer Ebene gibt's weiterhin Krach. Mögliche Zusatzkosten für Stuttgart 21. Bahnchef Grube machte heute noch einmal deutlich, dass sich das Land Baden-Württemberg daran gegebenenfalls beteiligen müsse. Denn
es darf sich keiner in die Ecke setzen und sagen, ich nicht, sondern wir sind verpflichtet, das steht ausdrücklich in dem Finanzierungsvertrag drin, dass wir dieses Projekt realisieren müssen und dass jeder einer Projektförderungspflicht unterliegt.
Der Landtag und die grün-rote Koalition in Baden-Württemberg hatten zuvor betont, keinen Cent mehr zu zahlen als vereinbart. Die Bahn will aber nicht allein auf möglichen Mehrkosten sitzen bleiben. Für den Bahnhof wurde ein Kostendeckel von maximal 4,5 Milliarden Euro vereinbart. Baubeginn soll im Januar 2012 sein. 7 Jahre später soll der erste Zug in den Stuttgarter Tiefbahnhof fahren.
Nachdem sich die grün-rote Koalition selbst an den Ausgang der Volksabstimmung gebunden sieht, kann man gespannt darauf sein, wie reibungslos die künftige Zusammenarbeit in der Koalition sein wird. Der Juniorpartner SPD hat es geschafft, den Grünen von Ministerpräsident Kretschmann, die erst durch ihren Widerstand gegen Stuttgart 21 zur stärksten Partei im Landtag wurden, ein Kuckucksei ins Nest zu legen. Das Wählervotum bindet nun die Grünen, genau das umzusetzen, was sie nie gewollt hatten. Das macht auf den Rest der Legislaturperiode neugierig. Es kommentiert Jürgen Schmitz.
Das Volk hat gesprochen, der Fall ist erledigt. Wenn es denn so einfach wäre. Ja, der Bahnhof in Stuttgart kommt unter die Erde. Die Bahn darf 4,5 Milliarden Euro verbuddeln und den dann hoffentlich modernsten Bahnknoten Deutschlands schaffen. Die Gegner des ehrgeizigen Projektes, die monatelang den Eindruck zu erwecken verstanden, sie sprechen für eine große Mehrheit im Land, erwiesen sich am Ende selbst im engeren Stuttgarter Talkessel als Minderheit. Der politische Widerstand ist seit gestern zu Ende. Nicht zu Ende ist dagegen der Protest auf der Straße. Dagegen ist auch im Prinzip nichts einzuwenden. Wer Menschen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, schon deshalb als Undemokraten diffamiert, wie das der Stuttgarter FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke tut, der offenbart seinerseits ein gestörtes Verhältnis zu den demokratischen Spielregeln. Diese Spielregeln verlangen nun vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, alles zu tun, den herzlich ungeliebten Bahnhof zu ermöglichen. Mit großer Demut werde er sich dieser Aufgabe unterziehen, hat Kretschmann dazu gesagt. Das fällt ihm umso leichter, als er hoffen kann, auf diesem Weg als Garant eines aufgeklärten Rechtsstaates noch tiefer in bürgerliche Wählerschichten einbrechen zu können. Der Grüne hat vor der Volksabstimmung auf ein Wunder gehofft. Ob das Ergebnis gestern so ein Wunder darstellt, das hängt nicht zuletzt von Kretschmann selber ab. Sollte es ihm gelingen, die Chance zu nutzen, dann dürfte der Jubel der Christdemokraten von gestern schon morgen in Katzenjammer enden. Denn der Südwest-CDU ist gestern letztlich nicht mehr gelungen, als ihre früher selbstverständliche Kampagnenfähigkeit wieder einmal unter Beweis zu stellen. Zukunftsweisende Konzepte oder Köpfe aber hat sie immer noch nicht vorzuweisen. Nichts mehr vorzuweisen hat seit gestern auch der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann. Der hat schließlich sein Amt angetreten mit der klaren Zielvorstellung, den Tiefbahnhof zu verhindern. Jetzt soll ausgerechnet er ihn bauen. Eigentlich müsste Herrmann da zurücktreten. Politisch überleben kann er nur, wenn er sich politisch neu erfindet. Dass er das kann, hat er gelegentlich schon bewiesen. Unterstützung bekommt er von Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident kann größere Unruhe am Kabinettstisch jetzt nicht gebrauchen. Der kleinere Koalitionspartner, die SPD, fühlt sich als Gewinner der Abstimmung von gestern. Die Statik der ersten Koalition unter grüner Führung wird dadurch einer Belastungsprobe unterzogen. Da kann Kretschmann nicht auch noch eine Personaldebatte gebrauchen. Aber der umstrittene Verkehrsminister darf jetzt auch keinen Fehler mehr machen. Winfried Herrmann bleibt Minister auf Bewährung. Das Volk hat gestern also gesprochen, doch längst ist damit nicht alles erledigt.
Jürgen Schmitz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Letzte Transportetappe für die mit hochradioaktivem Abfall gefüllten Kastoren. Sie wurden zunächst auf dem Schienenwege ins Wendland transportiert und werden nun schließlich mit Tiefladern ans Ziel gebracht, wo sie im Salzstock von Gorleben erstmal abgelegt werden sollen. Widerstand der Atomkraftgegner hat diesen Transport zum aufwendigsten gemacht und damit auch zum teuersten werden lassen, der je stattfand. Zwischen der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague und dem lange Jahre als vermeintlich bestgeeignetem Lagerplatz ausgeguckten Salzstock im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Wie weit der Transport gediehen ist, berichtet Matthias Eichler.
Der Kran im Verladebahnhof Dannenberg steht nach 12 Stunden Dauerbetrieb wieder still. Schneller als geplant wurden die 11 Castor-Behälter voll mit Atommüll vom Zug auf Schwerlaster umgeladen. Das nächste und letzte Etappenziel ist das Zwischenlager Gorleben. Für diese rund 20 Kilometer lange Strecke sollen die Tieflader möglichst lange brauchen, wenn es nach den Atomkraftgegnern geht. Sie wollen den Transport durch Sitzblockaden aufhalten. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat einen blauen Kleinlaster quer auf die Straße gestellt, sagt Greenpeace-Sprecher Matthias Edler.
Querstellen, das ist der alte Slogan des Widerstandes hier im Wendland. Wir stellen uns quer, nämlich gegen Castortransporte. Und das haben 4 Greenpeace-Aktivisten mit so einem alten blauen Kleinlaster gemacht. Die sind mit der Straße, mit dem Asphalt über diesen Transporter so verbunden, dass man diesen Transporter nicht bewegen kann. Insofern fällt schon mal eine von 2 Castor-Strecken, nämlich die sogenannte Südroute, aus.
Für die Polizei ist das Hindernis kein Problem. Nach wenigen Stunden ist der Kleinlaster von der Straße verschwunden. Aber Greenpeace schlägt an anderer Stelle Alarm. Die Strahlenwerte am Verladebahnhof in Dannenberg seien 600 Mal höher als die natürliche Strahlung. Das hätten eigene Messungen der Umweltschutzorganisation ergeben. Für den Betreiber des Zwischenlagers, die Gesellschaft GNS, seien die Greenpeace-Werte kein Grund zur Unruhe, sagt ihr Sprecher Jürgen Auer.
Das ist überhaupt nicht problematisch, aber das ist immer, wenn man aufgrund in natürlicher Basis nahe bei Null ist und ich messe an einer Strahlenquelle, dann ist es kein Kunststück, einen großen Wert zu erzeugen. Heute Morgen, als ich ins Auto gestiegen bin, war ich sehr langsam. Und wenn ich dann in Prozenten ausrechne, wie schnell ich dann nachher war im Stadtverkehr, das war eine enorme Zahl.
Die Tieflader mit den 11 Kastoren stehen im Verladebahnhof Dannenberg bereit. Und die Polizei hat mittlerweile eine Sitzblockade auf dem Weg zum Zwischenlager Gorleben geräumt. Mehrere Hundertschaften wurden dazu nach Gorleben verlegt, Wasserwerfer in Stellung gebracht. Nach Angaben von Atomkraftgegnern saßen in Gorleben zwischenzeitlich mehr als 1500 Menschen auf der Straße. Laut Polizeisprecher Carsten Bose sei trotzdem noch nicht entschieden, ob die Schwerlaster noch heute in Bewegung gesetzt werden.
Wir werden jetzt schauen, wie die Situation vor Ort ist, und zwar auf den 20 Kilometern jetzt noch bis nach Gorleben. Und wir werden das Lager abhängig dann entscheiden, wann die Transporter hier starten können.
Sicherheit vor Eile, so lautet die offizielle Parole der Polizei. Auf ein paar Stunden mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an, denn schon jetzt sind die Atommüllbehälter länger auf dem Weg ins Zwischenlager Gorleben als jemals zuvor.
Im Zusammenhang mit den Bemühungen, den Euro als harte Währung zu stützen, gab es Gerüchte über die Einführung gemeinsamer Staatsanleihen der 6 Euro-Länder mit der höchsten Kreditwürdigkeit. Das Dementi aus Berlin kam prompt, untermauert von deutlichen Stellungnahmen aus der Koalition, beispielsweise von FDP-Generalsekretär Lindner, der Eurobonds generell, egal ob als rote oder blaue Eurobonds, Elitebonds oder Jamesbonds, eine Absage erteilte. Aus Berlin Marita Knipper.
Eurobonds, Stabilitätsbonds und nun Elitebonds. Kaum treffen sich 3 Finanzminister aus vergleichsweise soliden Euro-Staaten, kursiert gleich eine neue Euro-Rettungsgeschichte. Das waren der Deutsche, der Finne und der Niederländer. Bereits letzten Freitag in Berlin. Eine Phantomdiskussion, wie es kurz und knapp aus dem Bundesfinanzministerium dementiert wird. Da steht Wichtigeres an und ist nur schädlich vor dem morgigen Treffen der europäischen Finanzminister in Brüssel oder wie Regierungssprecher Steffen Seibert es formulierte.
Auch wir als ein Land, dem es zugegebenermaßen wirtschaftlich besser derzeit geht als vielen Partnern, auch wir haben nicht unbegrenzte Finanzkraft. Das ist ja gerade ein Grund, warum die Bundesregierung so skeptisch reagiert auf die vielen Forderungen, Europa solle nun endlich mal die ganz großen letzten Finanzreserven locker machen, das was in der angelsächsischen Welt dann gerne heißt. Heißt, man solle die Bazooka zeigen.
Da kommt alles zusammen. Britische Zeitungen, die zum Wochenanfang das Ende der Währungsunion in ihren Blättern herbeischreiben. Dann der Bundestagshaushaltsausschuss, der über die Handlungsanweisungen zum Euro-Rettungsschirm EFSF entscheiden soll, die nun seit gestern auf Englisch vorliegen. Carsten Schneider, haushaltspolitischer SPD-Sprecher, wiederholte kurz, seine Partei werde an keinem Euro-Rettungsmodell mitarbeiten, das wie ein Investmentfonds funktioniere.
Das werden wir auf jeden Fall Sozialdemokraten nicht mitmachen. Ich halte das für total schwer verständlich. Das ist der erste Punkt. Man soll Dinge machen, die man auch versteht. Das ist innerhalb von 12 Stunden nicht möglich. Da war die Regierung auch null, überhaupt nicht kooperativ.
Zeit zu weiterer Lektüre des EFSF-Leitlinienentwurfs bleibt. Denn erst morgen Nachmittag will der Haushaltsausschuss wieder tagen und entscheiden. Wohlweislich. Denn zuvor wird das Bundesverfassungsgericht vielleicht den zum Teil immer stärker verunsicherten Parlamentariern den Weg vorgeben. In der mündlichen Verhandlung, in der es darum geht, ob am Ende der Bundestag, der Haushaltsausschuss oder nur ein sogenanntes Neuner-Gremium über Eilentscheidungen zur Euro-Rettung bestimmen soll. Durch die Klage der beiden SPD-Abgeordneten Peter Dankert und Sven Schulz war die Einsetzung in einer einstweiligen Anordnung gestoppt worden. Andere Vertreter der Opposition nutzten heute das Terrain, um bekannte Vorschläge neu vorzutragen. Gesine Lötsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, vermutete zum Phantom Elitefonds.
Naja, meist an jedem Gerücht ist ja immer ein Fünkchen Wahrheit. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass wir wirklich europäische Solidarität üben. Und wir brauchen eine Direktfinanzierung der Staaten durch eine öffentlich-rechtliche Bank, die von der Europäischen Zentralbank direkt das Geld bekommen kann.
Oder andere Variante, vorgetragen vom grünen Abgeordneten Gerhard Schick.
Man wird wahrscheinlich mit den jetzt auf dem Tisch liegenden Lösungen das Problem nicht bewältigen können. Deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung jetzt den Weg frei macht für eine bessere Art und Weise der Hebelung, nämlich mit der Banklizenz.
Mit der Euro-Rettungsschirm dann ausgestattet werden sollte. So hätten es die Franzosen auch gern, nur die amtierende Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble bisher unter keinen Umständen.
Die FDP wird kräftig zur Kasse gebeten. Im Zusammenhang mit der Jahre zurückliegenden Möllemann-Spendenaffäre hatte der Bundestagspräsident eine Strafzahlung in Höhe von 3,5 Millionen Euro angeordnet. Weil die Partei dagegen geklagt hatte, ging die Angelegenheit vor Gericht und war schon vor 2 Jahren in erster Instanz zum Nachteil der FDP entschieden worden. Die Partei fühlt sich aber zu hart bestraft und ging deshalb in die Berufung. Nun entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, dass die Strafe fällig wird. Es sei denn, die FDP geht in die Revision und das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in letzter Instanz anders. Aus Berlin, Ulf Morling.
Jürgen Möllemann hatte als Landesvorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen ab 1996 Bar- und Sachspenden von insgesamt 2,2 Millionen Euro in die Landesparteikasse fließen lassen. Die Beträge waren scheinbar unauffällig gestückelt worden und falsche Namen tauchten später im Rechenschaftsbericht der Landespartei auf als angebliche Spender. Die Bundestagsverwaltung hatte deshalb gegen die FDP vor gut 2 Jahren das millionenschwere Strafgeld verhängt. Ihr Anwalt Christian Kirchberg.
Gewissermaßen den Gipfel stellte die Übergabe eines Betrages von fast 1 Million Euro in einem Koffer an den damaligen Hauptgeschäftsführer der FDP in Nordrhein-Westfalen dar.
Mit dem Geld war ein Flugblatt zur Bundestagswahl 2002 bezahlt worden. Möllemann hatte darin Israel scharf angegriffen wegen seiner Palästinenserpolitik. Später trat er von allen Ämtern zurück und kam 2003 bei einem Fallschirmsprung ums Leben. Im heutigen Urteil hieß es, dass der Grundgedanke des Parteiengesetzes die Transparenz sei. Die Bürger müssten wissen, wer wie viel Geld den Parteien spende. Die unterlegene FDP wird gegen die heutige Entscheidung in Revision zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig gehen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Erster Tag der Parlamentswahl in Ägypten. Sich in einem demokratischen Akt an der politischen Willensbildung entscheidend zu beteiligen und mit darüber zu bestimmen, wer das Land regiert, darauf haben die Ägypter lange gewartet. Ob die sich über Monate hinziehende Wahl ihre Erwartungen erfüllen kann, wird sich zeigen. Heute konnten die Wahlberechtigten schon mal 2 Stunden länger wählen als zunächst geplant. Wegen der hohen Wahlbeteiligung lässt die Wahlkommission die Wahllokale länger geöffnet. Wähler können somit noch bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Stimme abgeben. Aus Kairo, Björn Blaschke.
Welcome to our school steht auf dem Schild, das groß über dem Eingang prangt. Willkommen auf dem Schulhof, heißt auch ein freundlicher Herr in braunem Anzug mit Brille und gestutztem Vollbart, die Wählerinnen und Wähler, die in diesem Wahllokal, nur einen Steinwurf vom Tahrirplatz entfernt, ihre Stimme abgeben wollen. Der Mann gehört zu den Muslimbrüdern. wie das Abzeichen der Horiawa Adala, der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, an seiner Brust zeigt. Obwohl seit 2 Tagen der Wahlkampf offiziell beendet ist, verwickelt er Rim Aizeddin in eine Diskussion, nur 10 Meter von dem Klassenzimmer entfernt, in dem die Ägyptologin und Fremdenführerin ihren Wahlzettel ausfüllen will. Rim lässt sich nicht mehr von dem Mann beirren. Sie weiß längst, welcher Partei sie ihre Stimme geben will. Dem Bündnis aus Parteien, das für ein säkulares Ägypten eintritt. Also zum Beispiel den Leuten um Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei. Jedenfalls nicht dem anderen großen Block, den die Muslimbrüder bestimmen. Ursprünglich hat Rim gar nicht wählen wollen, weil sie, wie viele Demonstranten auf dem Tahrirplatz, seit Tagen sagt, dass es unter der Diktatur des obersten Militärrates keine freien Wahlen geben könne. Deshalb auch war sie für eine Verschiebung der Wahlen auf die Zeit nach der Machtübergabe der Generale an einen zivilen Präsidialrat. Da die Wahlen jedoch nicht verschoben wurden, habe sie wählen müssen, sagt sie, als sie aus dem Wahllokal kommt.
Ja, bin ich zufrieden, dass ich mindestens meine Stimme abgegeben habe. Egal, wie sieht es nachher aus. Also ich wünsche, dass es ehrliche Wahl wird. Also ich wünsche mir.
Nachdem Rim ihre Stimme abgegeben hat, kehrt sie auf den Tahrir zurück. Hier ist sie jeden Tag, seit vor mehr als einer Woche die Proteste gegen den obersten Militärrat begannen. Die Generale hatten nach dem Sturz von Präsident Hosni Mubarak Anfang des Jahres die Macht in Ägypten übernommen. Und sie wollen sie nicht wieder abgeben, sagen Rim und ihre Mitstreiter. Deshalb würden sie auf dem Tahrir bleiben, auch nach Beginn der ersten Parlamentswahlen seit dem Abgang Mubaraks.
Wir bleiben auf Tahrir noch, um diesen militärischen Diktator wie möglich und wie schnell fallen. Wir bleiben auf Tahrir und es hat nichts mit Huria und Adala oder islamische Bruderschaft zu tun.
Denn die Demonstranten auf dem Tahrir sehen sich als die Kämpfer für ein demokratisches System, in dem Religion und Politik getrennt sind. In den Muslimbrüdern von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei sehen sie Fundamentalisten, eine Bewegung, die für mehr religiösen Einfluss in der Politik steht. Und die Demonstranten fürchten, dass die Muslimbrüder viele Stimmen bei der Wahl gewinnen werden. So auch Rim.
Ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Und ich, trotz dass ich weiß realistisch, dass diese Partei nimmt mindestens 20%. Weil es gibt Leute, die noch an Religion denken im Namen von Politik und die Politik im Namen von Religion. Sie können nicht trennen. Von da aus, realistisch gesehen, kommt vor 20%.
Andere Demonstranten sagen einen eindeutigen Wahlsieg der Muslimbrüder voraus. Dabei heißt es, die islamistische Bewegung hätte in den vergangenen Tagen an Zustimmung verloren, weil sich ihre führenden Köpfe nicht mit den Demonstranten auf dem Tahrir solidarisierten, sondern sogar gegen sie gewettert haben. Das säkulare Bündnis hätte entsprechend einen Stimmenzuwachs zu erwarten. Die Stimmauszählung wird Klarheit bringen nach dem 3. Wahlgang im Januar.
Was ist dran an den brisanten Thesen, die der amerikanische Journalist Epstein zur Zimmermädchen-Affäre des früheren IWF-Chefs Dominik Strauss-Kahn aufgestellt hat? Er hatte, garniert mit Einzelheiten über den Fall, die Überzeugung geäußert, jemand habe versucht, Strauss-Kahn noch vor der zu erwartenden Präsidentschaftskandidatur für die Sozialisten in Frankreich als politische Kraft auszuschalten. Die französische Regierung und die Partei von Frankreichs Staatspräsident Sarkozy, die UMP, nannten die Vorwürfe lächerlich und pure Fantasie. Aus Paris, Johannes Duchow.
Die Thesen, die der angesehene Journalist Edward J. Epstein am Wochenende in New York veröffentlicht hat, sie stoßen in Frankreich entweder auf Widerwillen oder auf Zurückhaltung. Letzteres beispielsweise bei dem engen Freund Strauss-Kahns, dem Pariser Abgeordneten Jean-Christophe Cambadélis. Ich glaube nicht an die Komplotttheorie und ich denke, dass Dominique Strauss-Kahn im Augenblick ein Recht auf Gleichgültigkeit haben kann und seine Freunde ein Recht auf Stillschweigen. Das war die Ansage für die Sozialistische Partei. Denn das Kapitel Dominique Strauss-Kahn soll so schnell wie möglich geschlossen werden. Jede neue Veröffentlichung lenkt vom Präsidentschaftskandidaten François Hollande ab. Am 14. Mai war es Dominique Strauss-Kahn, von dem alle annahmen, er werde der Kandidat der Sozialisten. Doch am Nachmittag wird er festgenommen. Er soll eine Hotelangestellte vergewaltigt haben in einem französischen Hotel in Manhattan. Epstein, der New Yorker Journalist, hat in seinem Artikel vor allem 2 Dinge beschrieben. Zum einen soll die konservative UMP in Paris Zugriff auf mindestens eine private E-Mail des gegnerischen Kandidaten gehabt haben. Und er hat zweitens die Videos der Überwachungskameras aus dem Hotel gesichtet und festgestellt, dass 2 Sicherheitsangestellte Freudentänze aufführten, als die Polizei gerufen wurde. Wenn diese Szenen irgendwann mal öffentlich werden, sagt Epstein, dann werden alle von einem Komplott überzeugt sein. In Frankreich hat gestern der damalige Sicherheitschef der Hotelkette geantwortet, René-Georges Kerry. Es gab keinen Komplott. Wer Komplott sagt, sagt, dass es Vorbereitungen gegeben hat, dass Leute beauftragt worden sind, vorsätzlich Kontakt zu Dominique Strauss-Kahn zu bekommen und ihn dazu zu bringen, einen Fehler zu machen. Nichts, von dem ich weiß, spricht für diese These. Und Kerry widerspricht dem US-Journalisten. Die Szene mit dem angeblichen Jubeltanz dauert offenbar nur 8 Sekunden. Da verlasse ich mich natürlich auf das, was die Hotelkette offiziell gesagt hat. Auch die konservative UMP hat bestritten, dass je eine E-Mail von Strauss-Kahn in der Parteizentrale Sarkozys die Runde gemacht hätte. Dass Komplotttheorien zu Beginn der Affäre allerdings recht intensiv die Runde gemacht haben, daran scheint sich kaum mehr jemand zu erinnern. Schon gar nicht der Sozialist Cambadélis, der 2 Tage nach der Strauss-Kahn-Festnahme sagte:
Je ne suis pas du tout loin de là.
Ich bin alles andere als ein Fan von Komplotttheorien, aber ich habe noch im Kopf, dass man Dominique Strauss-Kahn das Atomfeuer für den Fall versprochen hatte, dass er kandidiert. Ein Komplottargument damals, ein UMP-nahes Internetportal hatte die Nachricht von Strauss-Kahns Festnahme schon mehr als eine Stunde vor den Nachrichtenagenturen veröffentlicht.
Nachdem der Weltklimagipfel im südafrikanischen Durban heute eröffnet wurde, haben die Delegierten nun 2 Wochen Zeit, Ergebnisse zu erzielen. Im Mittelpunkt des Kampfes gegen die Erderwärmung steht die Frage, wie der internationale Klimaschutz künftig vertraglich geregelt wird. Bei dem Klimagipfel wollen Delegierte aus rund 190 Staaten bis zum 9. Dezember über eine Nachfolgeregelung für das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll beraten. Es berichtet Detlef Repen.
Die Wetterereignisse zu Beginn des 17. Weltklimagipfels hätten eindrucksvoller nicht sein können. Ein Unwetter fegt über die Millionenstadt hinweg. 8 Tote und viele neue Obdachlose. Schäden am Konferenzgebäude und ein überflutetes Tiefgeschoss waren das Ergebnis. Diese Klimakonferenz muss handeln, sagt Arthur Runge-Metzger, Chefklimaverhandler der Europäischen Union.
People outside. Many of whom have been seeing here in Durban what happened last night.
Die Menschen draußen, darunter die, die das Unwetter in Durban miterlebt haben, verlieren sonst den Glauben, was der ganze Verhandlungszirkus bringt. Die Frage ist, wie hoch muss das Wasser in diesen Konferenzgebäuden noch steigen, bis die Länder anfangen zu entscheiden?
In these conference places before the negotiators start deciding.
Tatsächlich sind die Erwartungen der Verhandlungsdelegation nicht allzu hoch, dass diese Konferenz Entscheidendes zum Klimaschutz beitragen wird, zumindest nicht in Form von Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen. Wenn es ganz schlecht läuft, wird hier in Durban noch nicht einmal das in einem Jahr auslaufende Kyoto-Klimaschutzprotokoll verlängert, das als einziges Industrieländer effektiv zu CO2-Einsparungen zwingt. Es wäre ohnehin ein Rumpf-Kyoto-2-Protokoll, weil Kanada, Russland und Japan nicht mehr mitmachen wollen. Arthur Runge-Metzger stellt deshalb im Namen der EU klar,
Kyoto
allein kann den Planeten nicht retten. Schon allein, weil nach dem Absprung einiger Partner die übrigen Kyoto-Staaten nur noch für 15 statt der bisher 25% der Weltemissionen verantwortlich sind. Rumpf-Kyoto-Vertrag beschließen und im Gegenzug verpflichten sich alle Staaten, auf einen verbindlichen Emissionsminderungsvertrag hinzuarbeiten. Das ist das Minimalziel der meisten Staaten hier in Durban. Das würde bedeuten, Schluss mit der Freiwilligkeit für die USA und China, die bisher völkerrechtlich bindende Pflichten ablehnen. Unterdessen steigen die weltweiten Emissionen weltweit an. Die Gesamtemissionen haben 2010 einen neuen Höchststand erreicht. Das Ziel, die Erwärmung der Erde auf 2 Grad zu begrenzen, ist kaum noch erreichbar. Jonathan Pershing, Chefunterhändler der USA, sagt trotzdem, kein Staat behauptet, die zugesagten Reduktionen bis 2020 reichen aus, das Ziel zu erreichen. Das müssen wir dann eben durch zusätzliche Anstrengungen nach 2020 machen. Dann liefe die Erderwärmung aber auf 3 Grad zu und nicht auf 2 Grad. Die USA haben trotzdem angekündigt, in Durban keine Zusage für einen verbindlichen Klimaschutzvertrag in den nächsten Jahren zu geben. Daran werden sich die anderen 192 UNO-Staaten hier in Durban in den nächsten 11 Tagen abarbeiten.
So viel heute zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.